Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Unser heutiges Thema ist Freude im Rahmen der Brahma-Viharas. Wenn ihr euch erinnert, bis jetzt haben wir uns liebevolle Güte bzw. allumfassendes Wohlwollen, also auf Pali Metta, angeschaut, als eine Qualität unseres Geistes. Letztes Mal haben wir uns Karuna angeschaut, das Mitgefühl, als eine weitere Qualität. Heute schauen wir uns Freude an, als die dritte Qualität innerhalb der Brahma-Viharas. Das Erste, was ich mir gedacht habe, okay, das ist natürlich erstmal ein westlicher Begriff, also schaue ich mal bei Wikipedia rein, wie die Freude definieren. Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Was innerhalb der Psychologie ein gängiges Konzept in Bezug auf Freude ist, ist, dass es eine Primäremotion ist. Und was heißt Primäremotion? Das ist ein Begriff, der geht auf Paul Ekman zurück. Das war ein Psychologieprofessor in Amerika. Der hat ein spannendes Experiment gemacht. In den 50er, 60er Jahren gab es so die Idee, dass Emotionen kulturell erlernt sind. Der Ekman hat ein Forschungsprojekt daraus gemacht oder mehrere. Und sein berühmtestes Forschungsprojekt war das, dass er in ganz viele verschiedene Kulturen gegangen ist, um herauszufinden, ob die gleichen Gefühle haben wie auch wir. Jetzt ist natürlich das Problem in schriftlosen Kulturen, wie erkläre ich Emotionen oder wie erkläre ich Freude? Also ich muss es ja irgendwie übersetzen und bei der Übersetzung findet natürlich schon eine Beeinflussung statt. Also hat er das andersherum gemacht. Er hat Geschichten sich überlegt für die einzelnen Emotionen, also für Freude, für Trauer und wie auch immer. Und hat zu jedem dieser Emotionen hat er Bilder mitgebracht, also Fotos von Schauspielern, die er gebeten hat, eine Emotion darzustellen. Freude, Angst, Wut, 7 Emotionen, das war so sein Grundkonzept. Und hat dann den Leuten eine Geschichte erzählt und dann hat er ihnen 3 Bilder zur Auswahl gegeben und sie sollten darauf deuten, welches dieser Bilder entspricht dem Gefühl in dieser Geschichte oder ist das Resultat der Geschichte. So hat er gezeigt, dass in allen Kulturen es 7 primäre Emotionen gibt, offensichtlich nicht kulturell gelernt, sondern, das ist seine These, das ist unsere biologische Grundausstattung. Uns zu freuen, wenn etwas Positives uns oder jemand anderen Angehörigen passiert. Oder sich zu ärgern, wenn das und das passiert. Ich lese vielleicht mal die 7 primären Emotionen nach Ekman vor, damit ihr eine Idee habt, was so unsere Grundausstattung ist. Freude, Wut, Ekel, Furcht, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung. Das sind diese 4 Grundemotionen nach ihm. Er hat dann eine eigene Firma gegründet und hat dann also mit dem CIA und FBI zusammengearbeitet und hat sich dann darauf spezialisiert, wie kann ich jemanden erkennen, der lügt. Ich nehme mal an, das wird heute auch in diese gesichtserkennende Software hineinlaufen, dass da also bestimmte Muskelkonstellationen aufgrund des Basismaterials von Ekman die bestimmten inneren Zuständen zugeordnet werden. Das ist so ein Konzept, was in der Psychologie immer wieder vorkommt. Das heißt, es ist eine genetische Reaktion auf äußere und interne Auslöser. Das ist aber nicht die Freude, um die es im Buddhismus geht. Im Buddhismus gehen wir davon aus, es ist natürlich eine Qualität von uns, insofern könnte man fast noch sagen, es ist genetisch angelegt, aber ich habe die Möglichkeit, diese Qualität in mir zu kultivieren. Ich bin also nicht darauf angewiesen, dass irgendjemand etwas Gutes mir tut und ich dann automatisiert darauf reagiere, sondern ich habe es in der eigenen Hand, diese Qualität in mir zu entwickeln und zu manifestieren. Ich gehe nochmal zu einem Punkt, der mir auch bei Ekman wichtig erscheint, ist die Unterscheidung zwischen einem Gefühl und einer Stimmung. Ein Gefühl hat er, und das ist auch im Buddhismus so, ein Gefühl ist ein gut abgrenzbares, relativ kurzes Erlebnis von einer emotionalen Erfahrung. Eine Stimmung ist eher etwas Bleibendes, also eher etwas Stabiles, wo es in der Regel schwierig ist, den Anfang zu finden und das Ende zu finden. Die Übergänge sind sehr schleichend. Ihr kennt das alle, wenn ihr in der Früh aufsteht und irgendwie merkt ihr, heute ist nicht so der richtige Tag. Also es gab aber keinen richtigen Auslöser, dass man sich nicht so richtig toll findet und der ganze Tag geht so in dieser Stimmung weiter. Das meinte Stimmung. Ich würde fast sagen, dass der Begriff Freude, also Mudita, im Buddhismus hat mehr von dieser inneren Haltung, von diesem Aspekt der Stimmung, als von diesem Gefühl, was plötzlich auftaucht, was Ekman untersucht hat und was unser psychologischer westlicher Begriff dafür ist. Es geht eher um eine Haltung. Das ist eher eine Haltung dem Leben gegenüber und mir gegenüber, so wie ja auch Mitgefühl kein plötzlich auftauchendes Gefühl ist, was ja der Name suggeriert, sondern es ist eher eine Haltung mir und den anderen gegenüber. Oder allumfassendes Wohlwollen ist eher eine Haltung mir und den anderen gegenüber, als jemand macht irgendwas und dann fühle ich mich plötzlich wohlwollend und innerhalb von ein paar Minuten ist es wieder weg. Insofern finde ich die Unterscheidung erstmal interessant. Ein anderes Thema, was sich ja auch so durch diese ganzen Themen durchzieht, ist die Frage, ist Buddhismus vielleicht eine antike Weisheitsphilosophie? Und der Vergleich also von westlichen Philosophien zu buddhistischen Konzepten. Bei einem westlichen Philosophen, Seneca, den hatten wir schon mal, das war der philosophische Berater von Kaiser Nero, 1 bis 65 nach Christus in dieser Größenordnung. Durch die Schenkungen von dem Kaiser Nero war er einer der reichsten Bürger von Rom. Irgendwann hat er es aufgegeben. Es ist zu dem Schluss offensichtlich gekommen, also der Nero ist einfach schräg drauf. Kann ich auch selbst ich nicht irgendwie ändern. Und hat sich dann zurückgezogen, ist dann ein paar Jahre später von Nero beschuldigt worden, eine Verschwörung angezettelt zu haben und ist dann, das weiß ich nicht mehr ganz genau, wie das, ob das ein Urteil war oder ob er sich selbst einfach so umgebracht hat, weil er Angst hatte, dass er verurteilt wurde. Da müsste man nochmal die Details nachschauen. Auf jeden Fall hat er in der philosophischen Tradition, also nach Sokrates, den Schierlingsbecher, also Gift, getrunken und ist dann gestorben. Also in den Texten steht es sehr theatralisch. Er hat zur Strömung der Stoa gehört und unterscheidet auch zwischen dieser kurz aufscheinenden Emotion und der Stimmung. Das Ziel, worum es in der Stoa geht, ist nicht das kurze Aufblitzen von ich fühle mich jetzt super, sondern wirklich diese grundsätzliche Haltung. Und da habe ich einen Text mitgebracht. Heitere Erregung sonstiger Art greift nicht tief in das Innere. Sie verscheuchen die Wolken von der Stirn und sind flüchtiger Art. Die geringwertigen Metalle finden sich an der Oberfläche. Die gehaltvollsten sind diejenigen, deren Adern tief im Erdreich verborgen liegen. Er spielt so ein bisschen mit dem Bild Oberfläche und Tiefe. Die gewöhnlichen Volksbelustigungen gewähren nur einen schalen und oberflächlichen Genuss. Die Freude, von der ich hier rede und zu der ich dir verhelfen möchte, ist unerschütterlich und senkt sich tiefer ins Innere. Auch hier ist der westliche Begriff Gefühl nicht das, was gemeint ist, sondern auch das ist die Haltung. Und jetzt machen wir einen Schritt weiter. Jetzt kommt ein Zitat vom Dalai Lama, weil der hat sich natürlich auch mit der Freude beschäftigt. Alles, was wir tun, nicht nur als einzelne Person, sondern auch gesellschaftlich gesehen, lässt sich unter dem Aspekt dieses elementaren Strebens betrachten. Und das gilt für alle empfindenden Wesen. Der Wunsch und das Streben danach, ein glückliches Leben zu führen und Leid zu vermeiden, kennt keine Grenzen. Ich sage, dass wir alle von Natur aus nach Glück streben und Leid zu vermeiden suchen. Das beschreibt so eine Grunddynamik von unserem Leben. Das kann man im Alltag immer wieder sehen. Wir tun eigentlich alles, damit es uns gut geht und tun alles, dass wir Leid vermeiden. Und jetzt kommt das Spannende, wieder ein Schlenker in die Antike. Da gab es nämlich einen philosophischen Ansatz, auch im Hellenismus, der sich explizit mit der Freude beschäftigt hat. Und ich habe ja schon irgendwann mal erwähnt, es ist immer die Frage der Übersetzung. Also wie übersetzt man griechische oder lateinische Begriffe ins Deutsche? Dieser Begriff, auf den sich hier bezogen wird, Hedone, wird von manchen als Freude übersetzt und von anderen als Lust. Das sind die zwei Hauptübersetzungen, also Deutschen. Jetzt kann man natürlich fragen, was ist jetzt damit gemeint? Als erstes möchte ich eine Definition liefern. Der Ausgangspunkt von dieser Richtung, das war Epikur. Das war ein Philosoph aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, also ein Grieche. Er hat eine eigene philosophische Schule gegründet. Diese Schule war relativ strikt hierarchisch gegliedert. Er war der Obererleuchtete in diesem Kontext. Das Interessante ist, es gab natürlich dann auch einen Nachfolger, als er gestorben ist. Die Tradition dieser Schule hat fast 500 Jahre gedauert. Von 300 vor Christus bis ins 2. Jahrhundert nach Christus. Und das spricht natürlich für einen philosophischen Ansatz. In den Texten steht, dass er 40 Bücher geschrieben hat oder 40 Abhandlungen. Überliefert sind 3 Briefe und 2 Sammlungen von Aussprüchen. Und dann halt verstreute Kommentare von anderen Philosophen über Epikur und seine Schüler. Dieses wenige Material bilden so das Ausgangsmaterial unserer Philosophieprofessoren, um dann hineinzuinterpretieren, was Epikur wirklich gemeint hat. Und das finde ich ist ein sehr spannender Prozess, weil man kann hier jede Menge hinein philosophieren. Und ich habe ja schon erwähnt, unsere Philosophie ist sehr sprachenlastig. Das heißt, da wird sehr viel in Begriffe hinein diskutiert und es gibt nicht mehr so diese lebendige Tradition, die den großen Zusammenhang der Übersetzung in die Praxis diskutiert bzw. weitergibt, sondern man hat tote Texte und beginnt, diese toten Texte irgendwie zu interpretieren. Und das ist natürlich extrem zeitabhängig. Das ist extrem abhängig von den jeweiligen Moden in den einzelnen Philosophien. In den Zeitepochen sind unterschiedliche Moden innerhalb der Philosophie zu sehen. Und damit hängen natürlich auch die Übersetzungen zusammen und damit hängen natürlich auch die Interpretationen zusammen. Also das ist so ein bisschen Hermeneutik. Das hatten wir ja im Herbst uns angeschaut. Also das ist ein Grundproblem und das ist bei den Texten natürlich auch ein Grundproblem, wo man so wenig Textmaterial hat. Wie bei allen diesen Ansätzen in der Antike war es so, der Hauptbegriff war Eudaimia, also das Streben nach Glück. Und das war bei allen diesen Ansätzen die Hauptrichtung, so wie auch im Buddhismus. Der Epikur hat als Leitlinie die Freude genommen. Wenn man diesen Begriff genauer anschaut, was hat er damit gemeint, ist ursprünglich Hedone. Dieser Begriff ist in der Alltagssprache, im Altgriechischen, ist eine Geschmacksempfindung, und zwar eine positive Geschmacksempfindung. Also wenn ich etwas Angenehmes im Mund habe, dann schmeckt das gut und das ist damit gemeint. Das heißt, dieser Begriff hat eine körperliche Komponente. Wenn wir Freude untersuchen als Erleben, dann werden wir merken, wir werden Freude im Prinzip über unseren Körper wahrnehmen. Wenn wir Freude empfinden, geht es meistens unserem Körper in der Regel gut. Das heißt, er ist entspannt. Da gibt es also einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen körperlicher Reaktion und emotionaler Reaktion. Und das ist durchaus das Passende, wenn man dann diesen Begriff mit Lust übersetzt. Und das haben die meisten Übersetzer haben das so definiert, dass es wirklich ein körperlich-sinnlich angenehmes Gefühl ist, was der Begriff meint. Es gibt natürlich auch geistige Freuden. Wenn ich ein tolles Buch lese, dann habe ich sozusagen eine geistige Freude. Und das sind die anderen Autoren, die eher den Schwerpunkt da gesehen haben. Und deswegen haben sie es dann Freude genannt. In Wirklichkeit ist es nur ein Begriff und in Wirklichkeit gehört es zusammen. Das finde ich nämlich ganz wichtig. Es ist immer eine körperliche Basis dabei. Und wie hat er jetzt Freude definiert? Und da erinnere ich euch jetzt an das Zitat vom Dalai Lama. Der Epikur hat genau den gleichen Ansatz benutzt. Er hat gesagt, Freude ist, wenn kein Leid da ist. Und das setzt den Zusammenhang, also diesen Dualismus, dass es Leiterfahrung gibt oder Unlust und Freude. Und es ist immer nur möglich, eine dieser beiden Zustände zu erleben. Und natürlich hat Epikur mit seinem Freudebegriff oder Lustbegriff angeknüpft auf die Diskussion, die es schon in der griechischen Philosophie gab. Und da gab es einen anderen Lustbegriff noch und den hat er auch mit hineingenommen als einen Veränderungsbegriff. Sein Beispiel ist, wenn jemand Hunger hat, dann mache ich etwas und durch die Veränderung entsteht dann, wenn ich esse, wenn wieder das Gleichgewicht wieder hergestellt wurde, dann entsteht Freude. Und auch hier so ähnlich wie Ekman, man tut etwas und dann ist das Resultat Freude. Insofern hat er zwei Definitionen, aber seine Hauptdefinition war, es ist ein Zustand, wo keine Unlust da ist. Jetzt gibt es noch einen anderen Begriff, und den hat er mit Freude gleichgesetzt oder mit Lust. Das ist Ataraxia. Und das ist auch ein sehr interessanter Begriff. Alte Autoren übersetzen diesen Begriff mit Seelenruhe. Wenn die Freude da ist, ist es so eine Art Seelenruhe. Von der wörtlichen Übersetzung ist es aber eigentlich falsch, weil Taraxia meines Wissens heißt Erschütterung. Ataraxia ist also die Verneinung von Erschütterung und dann heißt es Unerschütterlichkeit. Wenn man in sich gegründet ist, in sich gelassen ist, dann ist man unerschütterlich. Jetzt ist die Frage, wovor ist man unerschütterlich oder was erschüttert uns im Alltag? Einmal die Angst. Und zwar hat er die Angst eingeschränkt auf zwei Aspekte. Einmal die Angst vor den Göttern. Die Griechen hatten ja ganz viele verschiedene Götter. Im alten Griechenland hatten viele Leute Angst, irgendwas falsch zu machen und von den Göttern eins auf den Deckel zu kriegen, weil die sich ja permanent ins menschliche Leben eingemischt haben. So war die Idee, ja, dass Zeus kam auf die Erde und hat irgendwelche Frauen geschwängert. Und er sagt, die wissenschaftliche Untersuchung der Natur hilft uns zu sehen, dass die Götter irgendwo sind, sich aber nicht in unser alltägliches Leben einmischen, sondern wir können viele Phänomene, die den Göttern zugeordnet wurden, können wir wissenschaftlich erklären und deswegen brauchen wir eigentlich keine Angst haben vor den Göttern. Und das gleiche Phänomen haben wir auch in Indien. Gleiche Zeit, die haben auch ein Pantheon von Göttern gehabt. Parallele wieder zu Buddhismus und zu unserer Antike. Und die haben natürlich auch Angst gehabt vor diesen einzelnen Göttern und haben auch eine Ritualreligion gehabt. Das waren die Veden bzw. Brahmaismus. Und der Buddha hat sich genau wie Epikur, erstens hat er nicht die Götter geleugnet, was manche behaupten. Er hat gesagt, natürlich gibt es da Götter oder göttliche Zustände, so hat er das genannt, aber die haben für deine eigene Situation keine Relevanz. Und das ist genau das Gleiche, was der Epikur gesagt hat. Es mag Götter geben, alles schön und gut, aber sie haben für dein eigenes Wohl keine Relevanz. Sondern der Einzige, der Relevanz für dein eigenes Wohl hat, bist du selbst. Und das wäre sein Argument, um die Angst vor den Göttern aufzulösen. Die zweite Angst, die er beschrieben hat, ist unser Thema für Herbst, ist die Angst vor dem Tod. Gewöhn dich daran zu glauben, dass der Tod keine Bedeutung für uns hat. Denn alles, was gut und alles, was schlecht ist, ist Sache der Wahrnehmung. Wenn mir irgendwas passiert, ist das nur dann schlecht, wenn ich es wahrnehme, dass es mir passiert ist. Irgendwas passiert mir und ist nur dann gut, wenn ich wahrnehme, dass es gut ist. So, und jetzt kommt der nächste logische Schritt. Der Verlust der Wahrnehmung aber ist der Tod. Daher macht die richtige Erkenntnis, dass der Tod keine Bedeutung für uns hat. Das schauerlichste aller Übel, der Tod, hat also keine Bedeutung für uns. Denn solange wir da sind, ist der Tod nicht da. Also solange wir da sind, haben wir Wahrnehmung, dadurch ist der Tod nicht da. Wenn aber der Tod da ist, wenn wir sozusagen keine Wahrnehmung haben, dann sind wir nicht da. Wenn der Tod da ist, dann sind wir nicht da. Dann haben wir sozusagen keine Wahrnehmung und haben kein Problem mit dem Tod. Wenn du tot bist, bist du tot, dann kriegst du eh nichts mehr mit. Und solange du nicht tot bist, brauchst du auch keine Angst vor dem Tod zu haben. Das war sein Ansatz, um dieses Hindernis, was uns hindert, seelenruhig, gelassen, friedlich zu sein, in Freude zu ruhen, hat er so aufgelöst. Das nächste Hindernis ist die Gier. Das ist das Hauptthema von Buddhismus als Störungsquelle, was uns verhindert, in uns locker, gelassen, freundlich zu ruhen. Hat der Epikur genauso wahrgenommen. Sein Umgang mit der Gier ist zu unterscheiden, welche unserer Bedürfnisse sind. Und das muss ich vorlesen. Hier die Übersetzung sagt Begierden. Da kenne ich mich jetzt im Griechischen zu wenig aus, ob man das auch mit Bedürfnissen übersetzen dürfte. Die Begierden sind teils natürlich und notwendig. Also natürlich und notwendig. Zum Beispiel Essen, Trinken, Kälteschutz, Schlaf. Das müssen wir machen. Dann gibt es Begierden, die sind natürlich, aber nicht notwendig. Und da hat er die Sexualität eingeordnet. Das heißt, er hat eigentlich ein negatives Bild gehabt von der Sexualität. Er war auch kein Anhänger von Ehe und von Kindern. Und das ist eine Parallele zum Buddha. Er hat Familienleben als Hindernis zur Erreichung von dieser Ataraxia gesehen, weil, und das wäre auch typisch buddhistisch, weil einfach du permanent von deiner eigenen Praxis abgelenkt bist durch alle möglichen Entscheidungen. Auch wieder eine Parallele. Die dritte Art von Begierden. Diese Begierden sind weder natürlich noch notwendig, sondern sie begründen sich auf leere Meinung. Alles, woraus der größte Teil unserer Gesellschaft besteht, sprich diese ganzen künstlich produzierten Bedürfnisse, also alles, was über die Werbung läuft, wo uns einsuggeriert wird, das brauchst du noch und das brauchst du noch und das brauchst du noch, würden in diese Kategorie fallen. Sind also weder natürlich, brauchen wir eigentlich nicht wirklich und sind auch nicht wirklich notwendig. Die Lösung dieser Gier besteht, zurückkommen wieder auf das Wesentliche. Alltag reduzieren auf das Wesentliche. Die Gier reduzieren auf das Wesentliche. Das ist typisch buddhistisch. Also ein buddhistischer Mönch hatte nur eine Handvoll Gegenstände, 3 Roben etc. etc. Und das war das Ideal innerhalb des Buddhismus. Konsum zurückschrauben, das ist das offensichtlich das Ideal der Epikureer gewesen. Und das ist, denke ich, ein guter Ansatz auch für uns selbst, um unser eigenes Leben einfacher zu machen, als auch um der Welt das Leben einfacher zu machen. Weil wenn wir weniger Konsum haben, vergeuden wir weniger Ressourcen auf der Welt. Das dritte ist der Schmerz als eine totale Unlust, die uns vor dieser Seelenruhe oder Unerschütterlichkeit also hindert, da einzusteigen. Und da war sein Ansatz, den Schmerz als sich veränderndes Phänomen wahrzunehmen. Jeder Schmerz ist nie für immer da und das kann man untersuchen und dann hat man einen anderen Zugang zu dem Phänomen Schmerz. Ich hätte fast gesagt, sehr buddhistisch. Eine ziemliche Parallele, zumindest in meiner Interpretation. Die Epikureer waren eine dieser großen philosophischen Richtungen innerhalb des Hellenismus. Die andere war die Stoa. Die haben einen unterschiedlichen Ansatz, um in Gesellschaft aktiv zu werden. Die Epikureer waren eher Leute, die haben sich zurückgezogen. Im buddhistischen Kontext wäre das das klassische Kloster. Ich ziehe mich von der Welt zurück, das ist die Hauslosigkeit. Das ist das Ideal, was der historische Buddha gelehrt hat. Hier haben wir eine direkte Parallele zu Epikur. der hat auch gepredigt, sich nicht in der Welt zu verlieren, keine politischen Ämter zu übernehmen, sondern wirklich sich zurückziehen von der Welt in einer Lebensgemeinschaft mit Freunden. Das war schon so etwas Klosterartiges, offensichtlich mit einer strengen Hierarchie auch. Sehr ähnlich zu einem buddhistischen Kloster. Die Stoa, Seneca zum Beispiel, die hatten ein anderes Verständnis. Die haben sehr wohl gesagt, man kann sehr wohl im Alltag aktiv sein, man kann sehr wohl in der Politik aktiv sein. Es geht nur um die eigene innere Haltung. Die Tätigkeit an sich macht es nicht aus, sondern meine innere Haltung gehe ich gelassen mit den Dingen um. Das wäre jetzt eher dieser Aspekt von Zen-Buddhismus oder engagierter Buddhismus, also Thich Nhat Hanh, und auch westlicher Buddhismus, der sehr dominiert ist. Wie bringe ich diese Themen in die Gesellschaft hinein? Der ganze Buddhismus im Westen ist eigentlich eine Laienbewegung. Das heißt, das sind Leute, die stehen im Leben, haben einen Job und studieren und praktizieren dann Buddhismus. Also wir haben beide Komponenten innerhalb des Buddhismus. Vom klassischen Ansatz wäre das sehr ähnlich zu dem, was Epikur gelehrt hat. Was auch buddhistisch ist, wenn ihr euch erinnert, wir haben ja mit dem Thema Sorge um sich selbst begonnen. Das war der Begriff, um den die ganze Diskussion von Foucault gekreist ist. Der erste Text, wo Foucault diesen Begriff identifiziert hat, war ein Text von Platon. Da ging es ja um diesen Jüngling, der in die Stadtregierung von Athen einsteigen wollte, der aus einer reichen Familie kam und wo dann in dem Dialog mit Sokrates herausgekommen ist, wie will er dann andere regieren, wenn er sich selbst nicht mal regieren kann. Und der erste Schritt ist erstmal die Sorge für sich selbst. Wenn ich mich selbst regieren kann, dann kann ich auch andere regieren. Sorge um sich selbst war dort Teil der Ausbildung von jungen Aristokraten. So wurde das bei Plato verstanden. Dieser Begriff hat sich dann im Hellenismus geändert. Das ist explizit bei Epikur nachlesbar. Sorge um sich selbst betrifft jetzt alle Menschen. Das ist der erste. Betrifft nicht nur die reichen Jünglinge, sondern jeden. Das Besondere an dieser Lebensgemeinschaft, die Epikur gegründet hat, war die Offenheit für alle verschiedenen Schichten der griechischen Gesellschaft. Das heißt, da konnten Leute so hinkommen und auch leben dort Ehepaare, Frauen. Hier steht in Klammern Hetären. Das sind, glaube ich, die Prostituierten, oder?
Ja, vornehmlich, so wie die Geishas.
Was offensichtlich auch unüblich war, er nahm auch Sklaven als Schüler an. Der zweite Begriff ist der, er war nicht zeitlich begrenzt wie bei Plato, also als Teil der Ausbildung, als Regierender, sondern es war eine lebenslange Aufgabe. Die Parallele haben wir auch wieder im Buddhismus. Auch im Buddhismus ist der Ansatz für alle Menschen und nicht nur in einer speziellen Lebenssituation, sondern für das ganze Leben. Auch hier haben wir wieder eine Parallele zwischen diesen beiden Ansätzen. Jetzt waren wir in der griechisch-römischen Antike und jetzt machen wir einen Schritt nach Indien zum Buddha. Bis jetzt waren das lauter Begriffe, die waren sehr stark auf das Individuum zentriert. Eigene Freude, eigene Gelassenheit. Im Buddhismus wird dieser Begriff immer beschrieben als ein Beziehungsphänomen. Ein Beziehungsphänomen zu einer anderen Person, dass ich mich mit der anderen Person freue. Das ist das Spezifische am buddhistischen Verständnis des Begriffs Freude. Die Meditation geht genauso. Wir stellen uns eine Person vor, die uns nahe ist, ein Freund, ein Kind, eine Tochter, und der ist was Positives passiert. Und dann entsteht in uns das Gefühl der Mitfreude. Das ist das Gegenmittel gegen Neid. So wird es in der buddhistischen Philosophie benutzt, als Gegenmittel für Neid und Eifersucht. Irgendjemand passiert was Gutes und sofort kommt bei mir der Impuls, warum passiert mir das nicht? Oder ich will das auch haben. Und das ist natürlich ein Hindernis. Das ist eine Form von Gier. Deswegen ist es wichtig für die Kultivierung der Mitfreude zu sehen, dass das das Gegenmittel gegen den Neid und die Eifersucht ist. So wie Metta das Gegenmittel gegen den Hass ist. Das heißt, es wird sehr wohl einerseits instrumental benutzt als Gegenmittel, andererseits als Beschreibung des Zustandes, den es zu erreichen gilt. Das ist in der griechischen Philosophie auch so. Viele dieser Begriffe werden als Gegenmittel benutzt, um zum Ziel zu kommen, als Gegenmittel gegen die Leidenschaften, aber auch als Zielbeschreibung. Viele dieser Begriffe haben diese zwei Aspekte und das ist im Buddhismus genau das Gleiche. Was uns im Alltag, und das wäre die Einladung für die Übung, diese Qualität im Alltag zu untersuchen, irgendjemand passiert was Positives und wie reagiere ich drauf? Reagiere ich mit Neid oder mit Eifersucht, also mit diesem Gefühl, ich will das auch haben? Dem gönne ich das aber eigentlich nicht. Oder warum passiert dem das mir nicht? Oder könnt ihr diese Mudita, sprich mit der anderen Person freuen, dass es ihr gut gegangen ist? Und das funktioniert natürlich bei Leuten, die euch emotional nahe sind. Die Mitfreude funktioniert einfacher als bei Leuten, die vielleicht irgendwie im Job so eine Konkurrenz sind. Wenn denen was super passiert, wenn die irgendwas Tolles gemacht haben und ganz viel Lob bekommen, dann ist natürlich dieses Gefühl des Neids oder der Eifersucht viel schneller da. Uns interessiert ja unsere eigenen Prozesse. Und insofern ist es, finde ich, ein spannendes Thema im Alltag, wirklich diese eigenen Reaktionen zu untersuchen und wahrzunehmen. Wie schnell reagiere ich auf Situationen? Und kann ich, wenn ich in mir diesen Neid spüre, kann ich damit arbeiten? Kann ich den versuchen, mit Freude zu kultivieren? Wirklich als Einladung, als Erforschen, als Projekt. Ja, also man muss jetzt nicht mit jeder Person mitfreudig unterwegs sein. Ich finde, das ist ein viel zu hoher Anspruch. Einfach mal wahrzunehmen, wie schnell fallen wir in so ein Muster, wo wir uns selbst blockieren.